ARD. Radio 1. Hörbar Brust.
Ich hoffe, dass in 15 Jahren sich die Wogen ein bisschen geglättet haben, dass diese alten, egozentrischen, vulgären Männer verschwunden sind. Dass ganz global gesehen Frauen viel mehr Teilnahme haben an machtpolitischen Prozessen und dass automatisch dadurch sich die Wogen glätten. Und es wieder mehr darum geht, das Leben zu beschützen und es gedeihen zu lassen. Weil das ist das, was wir können. Aber wir müssen uns auch daran erinnern, dass es nicht vom Himmel fallen wird, sondern was wir das herstellen müssen.
Radio 1, die Hörbar Rust. Jede Woche sitzt mir eine interessante Person gegenüber und hat 8 Songs aus ihrem Leben mitgebracht. Und das hier ist mein Gast heute.
Radio 1. Hörbar Rust.
Die 1983 in Bern geborene Künstlerin Sophie Hunger wuchs am Fuße des Gurtens auf, dem Hausberg ihrer Geburtsstadt. Aber nicht nur dort, es ging viel hin und her in ihrer Kindheit und Jugend. London, Bonn, später Teheran und zwischendurch eben die Schweiz. Mit 10 spielte sie auf dem Klavier ihre ersten eigenen Songs. Musik wird jetzt zur festen Begleiterin. Nach der Matura macht sich Sophie auf die Suche, studiert mal dies, mal das, bricht immer wieder ab, singt in verschiedenen Bands und arbeitet in der Gastronomie, bis sie 2006 im Eigenvertrieb ihre erste CD veröffentlicht. Endlich kommt dieser Schub und diese lang ersehnte Bestätigung, zukünftig als Musikerin leben zu wollen und auch zu können. Wenig später performt sie als Vorband des höchst erfolgreichen Stefan Eicher im Pariser Bataclan und tritt beim Montreux Jazz Festival auf. Seitdem gilt die zweifache Mutter, Sängerin, Songwriterin, Filmkomponistin und nun auch Romanautorin Sophie Hunger als eine der innovativsten und außergewöhnlichsten Künstlerinnen Europas. Und wir heißen sie jetzt herzlich willkommen in der Hörbar Rust.
Ja, herzlich willkommen mit offenem Mikrofon. Ich freue mich, dass du wieder mal da bist nach ein paar Jahren.
Ja, vielen, vielen Dank und danke auch für diese schöne Beschreibung. Das ist immer so lustig, wenn man das so verdichtet hört. Und es ist natürlich wahnsinnig unrealistisch, weil es ja nur die netten, die schönen Dinge sagt. Manchmal denke ich, es wäre auch mal gut, wenn man als Einspieler nur eine Aneinanderreihung von all dem, was man schlecht gemacht hat und von all den Versuchen, wo man am Ende im Spital gelandet ist. Das wäre mal eine bessere Einleitung.
Stabhochsprung mit einer Flasche Weinbrand intus oder hast du Sachen ausprobiert, die dann im Krankenhaus endeten?
Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe es immer direkt noch zur Apotheke geschafft.
Okay, und ich glaube tatsächlich, dass du jemand bist, der das sogar aushalten würde. Ich glaube, dein Ego würde das wirklich als Experiment wahrnehmen, wenn ich dich jetzt mit so ein paar Sachen konfrontieren würde. Und es ist interessant, weil vor 2 Wochen Nina Hoss, die Schauspielerin, hier saß und unser Gesprächsbeginn war so, dass ich sie auch damit konfrontierte, dass es im Grunde noch nie ein Gespräch gegeben haben wird, in dem irgendjemand ihr gegenüber gesessen hat und entweder gleichmütig war oder dachte, ja, das, was du machst, machst du ganz gut. Oder auch sagte, das, was du machst, machst du nicht so gut, sondern sie ist einfach hervorragend. Sie ist eine unglaublich gute Schauspielerin. Es gibt keine schlechte Rolle. Und bei dir ist es so, dass wenn man Interviews liest, wenn man sich Begegnungen anschaut, kein Gespräch kommt aus, ohne auch da auf deine Besonderheit zu sprechen zu kommen. Ich frage mich, wie ist das denn, wenn man das immer wieder hört? Wird das zu so einer ganz normalen Begleiterscheinung?
Na, ich glaube, ich bin jetzt alt genug, dass ich das auch ein bisschen sehe, für was es ist. Ich glaube, die Popmusik ist die Unterhaltungsindustrie ist der Ort in der westlichen Kultur, in der wir aus sehr kleinen Dingen irgendwas Großes versuchen zu machen. Also ich bin mir schon bewusst, also es soll jetzt nicht so anstrengend kokettierend sein. Also ich weiß schon, dass ich ein Talent habe und so, aber ich bin mir schon bewusst, dass dass es nicht um Leben und Tod geht bei dem, was ich tue. Und dass es bei vielen anderen Berufen um Leben und Tod geht und das so ein bisschen immer im Auge zu behalten.
Ich glaube, es geht, ja, vielleicht geht es auch manchmal darum, dass man dich da auf ein Podest stellt, auf das du gar nicht willst oder von dem du dann da selbst runter klettern willst. Ich glaube, es geht eher um den Kosmos deiner Fantasie. Das ist schon, du hast da schon was Besonderes, was du da mit dir rumschleppst. Also dein Heliumballon ist irgendwie nochmal mit was anderem gefüllt. Oder ich habe mir dein Gespräch mit Jagoda Marinic angehört. Ganz, ganz toller Podcast, Freiheit Deluxe. Und euer Gespräch habe ich sehr genossen. Ich fand es gut. Und ich habe zu Jagoda gesagt, du bist so ein bisschen wie seltene Erden. Ich mag auch die Formulierung seltene Erden ganz gerne. Aber wie will man das selbst, ne? Wenn man damit selbst konfrontiert wird, was soll man dazu sagen? Also deswegen entlasse ich dich jetzt aus der Situation.
Danke vielmals. Ich war schon ganz arg am Studieren, wie ich jetzt hier wieder rauskomme.
Gut.
Aus der seltenen Erde.
Da du schon mal zu Gast warst vor 8 Jahren, habe ich noch alte Unterlagen gefunden. Und da habe ich mir jetzt 2 Sachen rausgezogen. Mhm. Hast du immer noch immer ein Taschenmesser bei dir?
Ja, eigentlich umso mehr heutzutage, ja.
Oh, okay.
Die Welt ist gefährlicher geworden.
Und ist das eins, das auch eben ganz viele andere, das auch Korkenzieher und Rührgerät und Schere und was weiß ich alles ist? Oder so ein Schweizer natürlich.
Ja, ich wollte gerade sagen, ja, es handelt sich um ein klassisches Schweizer Militärtaschenmesser.
Natürlich.
Mit, ich glaube, 12 Elementen.
Wow.
Weil 13 wäre eine Pechzahl. Mhm.
Bist du abergläubisch?
Nein, das bin ich nicht.
Aber du hast gezögert beim Nicht. Es gibt 2, 3 Sachen, die du vielleicht doch machst oder nicht machst?
Also ich weiß, dass auf dem Taschenmesser steht der Name meines Vaters, aber in persischer beziehungsweise arabischer Schrift. Die Perser haben ja die arabische Schrift übernehmen müssen. Und mein Vater hat mir das Messer geschenkt, weil im Iran darf man keine Messer schenken. Das ist unheimlich unhöflich, ein Messer zu schenken, weil es ein Zeichen, also weil es einer Drohung gleichkommt oder so. Aber mir hat das geschenkt.
Also da ist kein Aberglaube.
Nein, ich glaube, mein Vater weiß das, dass auch die größte Drohung aus seinem Munde bei mir nicht mehr besonders viel keine große Auswirkung mehr hat. Ja.
Okay, war das früher anders? Naja, nein. Ja, es ist tatsächlich, es gibt diesen Aberglauben, dass man, wenn man Messer oder Scheren verschenkt, dann diplomatisch sage ich jetzt schon, weil wir von deinem Vater sprechen, so einen symbolischen Pfennig man als Gegenleistung sozusagen gibt, damit die Freundschaft nicht kaputt geht sozusagen. Also das ist so eine Art von Aberglaube. Ich finde, Aberglaube ist echt eine Bitch, weil ich würde immer sagen, mir total egal, nein, aber dann höre ich irgendwas von jemandem, der das mit so viel Vehemenz dann sagt, als sei das wirklich sowas wie eine zweite Wissenschaft und dann denke ich, okay, ich glaube nicht dran, aber ich muss es ja jetzt auch nicht machen, so weißt du. Mhm. Also so ganz frei bin ich davon auch nicht. Ist es dir schwer gefallen, 8 Songs rauszusuchen oder hast du das schnell hinter dich gebracht?
Ja, also das Problem ist ja meistens, dass man viel mehr angeben könnte. Ich glaube, ich bin einfach ein bisschen chronologisch vorgegangen und habe auch versucht, mich nicht zu wiederholen. Ich war nicht mehr sicher, was ich beim letzten Mal angab. Aber ich habe versucht, vielleicht Sachen zu nehmen, die ein bisschen noch ein bisschen geheimer waren.
Gut, dann fangen wir doch mal an mit Nina Simone. Mhm. Go Limp, für diesen Song hast du dich entschieden. Wir spielen ihn nicht ganz aus, er ist 7 Minuten lang. Live in der Carnegie Hall, das war 1964. Welche Geschichte steckt hinter diesem Lied für dich?
Ja, also das war eine der ersten Alben, die ich so ganz wahrnahm. Also das war bei uns ein Vinyl, das lag in der Wohnung neben dem Plattenspieler und ich habe das gehört und ich weiß noch, wie ich dachte, wie ich nicht ganz sicher war, ob das ein Mensch ist, der da singt. Also wie ich noch nicht ganz hundertprozentig verstanden hatte, dass das, was da aus diesen Lautsprechern kommt, ein Mensch ist, die Stimme eines Menschen. Ich bin mir nicht sicher, was ich stattdessen geglaubt habe. Also vielleicht habe ich nicht unbedingt gedacht, dass das nochmal eine andere Kategorie ist. Also sicher nicht Vögel oder Wale, aber ein Mensch. Und dann zu realisieren, dass das wirklich eine andere Person ist, die es gibt, die herumgeht, die sich abends die Zähne putzt, einen Namen trägt und so weiter und so. Das fand ich ganz unglaublich. Und das war also Nina Simone. Und sie hatte auf diesem Album, das ist ein Live-Album 1964, richtig ganz viele so stilistische Dinge gemacht, für die sie später berühmt war. Also einerseits dieses Singen und dann plötzlich sich zum Publikum wenden und mit dem Publikum darüber sprechen, was gerade gesungen worden war. Also diesen Perspektivwechsel. Aber immer hatte man das Gefühl, das kommt aus einer Person. Also dass jemand mehrere Stimmen haben kann in sich, also mehrere Personen, aus mehreren Personen besteht, aber trotzdem ganz eindeutig eine Quelle ist sozusagen. Mhm. Auch das gefiel mir sehr. Und dann natürlich auch die Protest-Songs, die sie ab da erst geschrieben hat, weil 1963 war dieses große Attentat in Birmingham in Amerika, wo auf die Kirche, wo diese vier Mädchen starben, also Mitglieder des Ku Klux Klans haben da eine Bombe mhm. gezündet in Birmingham. Das war eine große, große, also vielleicht so ein bisschen ein Schlüsselmoment in der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung. Und das hat sie tief beeindruckt, das weiß man, das hat sie auch gesagt. Und da hat sie ja dann sofort das Lied Mississippi Goddamn geschrieben, was ich, glaube ich, bei meinem letzten Besuch bei dir habe spielen lassen. Mhm. Sie war ja auch eine Künstlerin, die nicht selber viel geschrieben hat, also sie hat sehr viel interpretiert, aber wenn sie geschrieben hat, war es dann schon oft sehr politisch und hat immer etwas zu tun mit der Bürgerrechtsbewegung und ihrer Herkunft, ja.
Und ich glaube, sie hatte, das ist das Wenige, was ich von Nina Simone zu wissen glaube, sie hat diesen ganzen Erfolg, den sie ja dann doch hatte, konnte sie monetär gar nicht, sie hatte ganz, ganz schlechte Verträge, ja, sodass sie selbst gar nicht profitieren konnte von dem dann etwas später einsetzenden Erfolg.
Ja, 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 ja. Ja, ja, das ist auch in der Entwicklungsgeschichte der, wie sagt man, vom Copyright auch so typisch, oder in Amerika konnten die Künstler einfach alle ihre Rechte veräußern, das darf man heute gar nicht mehr, also in Europa nicht. Ich kann einen Teil meiner Rechte verkaufen, aber nur, ich glaube, nur 50%, der Rest bleibt immer beim, und das ist auch eine Errungenschaft.
Ja, ist gut.
Oh, daughter, dear daughter, take warning from me, and don't you go marching with the NAACP. For they'll rock you and roll you and shove you into bed. And if they steal your nuclear secrets, you'll wish you were dead.
Die Musikerin, überhaupt Künstlerin Sophie Hunger ist heute zu Gast in der Hörbar. Ich habe vorhin gesagt, ich habe zwei Sachen noch in meinen alten Unterlagen gefunden, mit denen ich dich konfrontiere. Das eine war das Taschenmesser und das zweite ist etwas, das ich jetzt übers Mikro eigentlich nicht kommunizieren kann, aber du kannst es sehen. Guck mal, was ich mache. Ja. Weißt du, was ich mache?
Ja, du versuchst Tom York nachzumachen.
Ja, ich fand das so rührend zu lesen, dass du dir früher gewünscht hast, dass dein Augenlid ein bisschen hängt, damit du ihm ähnlich siehst. Ja. Das ist toll. Das ist zufällig eine Sache, die ich beherrsche. Ich kann mein rechtes Augenlid zur Hälfte oder wie auch immer man will, runterziehen. Kannst du auch irgendwas, was einen nicht weiterbringt?
Ja, ich würde sagen, ich kann eigentlich nur Sachen einen nicht weiterbringen in der normalen, unter normalen Bedingungen. Ja, ich weiß nicht, was kann ich? Ich habe einen Trick rausgekriegt letztens, einen Lifehack. Wenn zum Beispiel das Wasser nicht mehr richtig abläuft im Bad,
ja,
dann nimmt man am besten seine eigene Zahnbürste und steckt sie in das Loch und dreht sie und dann auf einmal wird es immer schwieriger, sie zu drehen und dann zieht man sie raus und dann hat man die gesamten Frisuren des Quartiers an seiner alten, hoffentlich alten, nunmehr alten Zahnbürste versammelt, aber das Wasser fließt wieder.
Okay, super Lifehack. Gut, ich glaube, es gibt da so komische Spiralen für, die man auch nehmen kann, aber wenn man die gerade nicht zu Hause hat, dann nimmt man einfach seine Zahnbürste oder die seines Partners, wenn man sowieso mit dem abgeschlossen hat. Gut, wie auch immer, dein Leben begann in Bern 1983. Deine Vorfahren haben nicht alle, aber viele haben einen Wikipedia-Eintrag. da muss man schon ganz schön ranklotzen, ne? Da hättest du jetzt nichts machen können.
Naja, ich weiß nicht. Also es gab ein paar Künstler in der Familie.
Schade, dass du deinen Großvater nicht kennengelernt hast.
Ja.
Wie Arthur, war das Arthur?
Ja, genau. Der war Schauspieler und Sänger und der erste Radiomoderator in der Schweiz und hat aber hier in Berlin studiert in den 20er Jahren. Der war ein Vollweiser, als ich hier nach Berlin gekommen ist, fand ich immer sehr berührend, mir vorzustellen, er hat die Matura gemacht und war ganz alleine auf der Welt. Also er hatte noch eine Schwester, aber sonst war er ganz alleine auf der Welt. Und dann hat er sich gesagt, wo gehe ich jetzt hin? Und dann ist er nach Berlin und hat hier dann Schauspiel studiert und auch gearbeitet, bis dann die Machtergreifung war. Und dann ist er zurück in die Schweiz und hat sich dann da beim Radio beworben, das zu dem Zeitpunkt das absolut neueste Medium war. Und hat da dann gearbeitet. Und damals musste man beim Radio nicht einfach in Anführungszeichen nur sprechen, sondern man musste auch singen, man musste die Hörspiele schreiben.
Das müssen wir heute immer noch. Ja. Wir müssen singen. Was meinst du, was wir alles immer noch fechten? Und wir fragen uns seit Jahren, wozu wir fechten müssen. Ja, warum?
Okay. Siehst du, ich unterschätze euch immer noch.
Das ist nicht so einfach, wie du denkst. Nee, genau. Dann eine deiner Großmütter wurde in Mexiko geboren, ist das richtig?
Ja, das stimmt auch. Ja.
Wie kommt das?
Ja, es gab in der Schweiz so eine große Auswanderungswelle immer wieder, weil die Schweiz war ja lange, lange ein sehr armes Land und wenig Nahrung. Dann mussten die Leute entweder in die Söldnerschaft gehen, also sich an der Waffe verkaufen, oder eben sind migriert und viele damals auch nach Südamerika. Und ja, mein Urgroßvater war ein armer Bauernjunge aus Graubünden und ist nach Mexiko.
Okay.
Sie sind dann aber alle, die Schweizer, die gehen immer wenn es besser läuft, gehen sie dann wieder nach Hause.
Das ist auch eine gute Idee.
Ins Fünf-Sterne-Hotel.
Naja, oder aber genau ins Gegenteil. Denn die Familie mütterlicherseits hat es vorgezogen, nicht ins Fünf-Sterne-Hotel zu gehen, sondern in die Höhen, in die unwirtlichen Höhen.
Ja, genau.
Du stammst also von den Walserinnen ab, die auch, da kommen wir ja später nochmal drauf zu sprechen, eine Rolle in deinem Roman sprechen. Also es gab so Familienverbunde, zu denen gehörte auch der Name Hunger, denn Hunger ist eigentlich nicht dein Originalnachname, der ist Welti, also wer Welt im Namen hat, das ist eigentlich, habe ich noch nie gehört, Welti, aber deine Mutter heißt oder hieß Hunger.
Ja, es heißt Hunger, also die eine Seite ist Hunger und ich würde sagen, ich bin zu gleichen Teilen natürlich Hunger, also das ist eine Gruppe von Menschen, die vor 1000 Jahren die hochalpinen Gegenden kolonisiert haben. Sie mussten niemanden vertreiben, weil da niemand war. Weil da nichts wuchs. Weil niemand wollte dorthin. Man ist eigentlich eher davon geflüchtet. Aber die Walserinnen, die haben gesagt, dort wollen wir sein. Dort wollen wir leben. Das ist unser Paradies. Es ist bis heute in der Schweiz gelten die Walserinnen so als diese widerständigen, sehr kraftvollen, auch ein bisschen eigensinnigen, so fast schon so mythologischen Gestalten. Ja, der Deutsch-Schweizer Seite.
Ja, das sind aber war das ein Matriarchat? Also ich weiß, dass du im generischen Femininum sprichst. Die Männer sind natürlich mitgemeint. Hallihallo.
Ja, genau.
Wenn ich von denen lese oder auch das, was ich von dir über sie lese, erscheint mir so, als sei das wirklich ein Matriarchat gewesen. Mehr oder weniger.
Ja, ich muss sagen, ich muss mich hier aus dem Gespräch zurückziehen, weil ich bin nicht wissenschaftlich, also Expertin genug, um das zu sagen.
Gut.
In meinen Augen sind alle Gesellschaften Matriarchate, weil die Frauen die Kinder gebären und eigentlich die wesentlichste Arbeit machen. Ja, und so waren auch die Walserinnen Matriarchate, waren sehr kinderreich, obwohl sie ständig am in höchst lebensweitlichen Gebieten gelebt haben. Und haben sich einfach durchgeschlagen und irgendwie ganz tief in sich eine unglaubliche Vitalität gehabt und eine Hoffnung und eine Wärme in sich gehabt wahrscheinlich, um das zu ertragen.
Vitalität, Hoffnung, zäh sein, das trifft ja, habe ich das Gefühl, auf dich auch zu.
Ja, ich weiß nicht, ich habe mal von Abramowitsch die Biografie gelesen, die Künstlerin Marina Abramović.
Ja.
Und sie hat auf einer Seite hat dieses
Foto.
Bild von ihrer Mutter, diese Partisanenkämpferin auf dem Pferd. Und ich fand dann, sofort hat mich das so gepackt und ich dachte, ja, für mich sind das diese Walserinnen, so diese, eben, das hat so eine mythologische Komponente, so wenn man ein bisschen ins Schlittern gerät und man weiß nicht mehr, wie kommt man ans Ziel von diesem Marathon und dann sich diese Frauen vorzustellen, dann geht's dann eben noch. Dann kriegt man nochmal, dann kommen die Flügel dann.
Du hast die Carpenters mitgebracht. Love is Surrender. Als Stichwort steht hier Tanzen mit der Klasse.
Mhm. Ja, das war in London. Also mein Vater war eben Diplomaten, waren wir auch in London lange und da bin ich eingeschult worden mit 4. Und in eine Schule, die war sehr lustig, weil die war einerseits sehr britisch, also sehr akademisch, aber sie hatten auch so Elemente, wie zum Beispiel Sanskrit. Wir mussten Sanskrit lernen.
Aha.
Weil Sanskrit funktioniert, ich glaube, ein bisschen ähnlich wie Latein oder so. Also es ist halt so eine sehr strukturierte Sprache, also auch eine indoeuropäische Sprache, aus der heraus dann alle Sprachen entstanden sind. Und vor allen Dingen das Alphabet zum Beispiel ist nach den Klängen, wie sie im Mund liegen, aufgebaut. Das ist wahnsinnig interessant. Also man beginnt ganz hinten und geht dann nach vorne und beim Sprechen, also das Sanskrit ist auch beim Sprechen so strukturiert, dass es immer harmonisch klingt.
Mhm.
So ein bisschen, das kennt man vielleicht aus dem Französischen, gibt es auch diese Liaison. Anstatt dass man sagt les autres, sagt man les autres, damit es so weitergeht zwischen den Worten. Und im Sanskrit hat man das ständig. Also das ist so ganz regelhaft, ganz klar strukturiert. Und diese Schule hat zum Beispiel gedacht, das wäre gut, wenn die Kinder Sanskrit lernen, als Grundlage, um Sprachen zu verstehen.
Mhm.
Und das menschliche Sprechen zu verstehen, die Stimme zu verstehen, solche Dinge. Das ist wahnsinnig idealistisch und humanistisch und ganz schön, aber auch ein bisschen verrückt, oder?
Ja.
Und das sind so meine Erinnerungen, wie wir so als kleine Mädchen da Sanskrit gelernt haben. Und unser Lehrer hat uns auch immer gesagt, es ist gut für die Hände, weil man komische Figuren zeichnen muss, dann weiß man, wie sich die Finger bewegen können und so. Und unsere Tanzlehrerin, die hat dann immer mit uns getanzt, aber auch wieder so sehr so regelbasierten Tanz, Ballett und so. Aber eigentlich war sie Fan von The Carpenters. Das war ihre Lieblingsband, weil sie war auch Schlagzeugerin, wie Karen Carpenter. Und dieses Lied hatten wir immer am Ende der Stunde, mussten wir immer, hat sie sozusagen noch dieses Lied. Das war dann, hat eigentlich alles neutralisiert, was wir vorhin gelernt haben. Aber das war eigentlich, ihr Dream war eigentlich dieser Song.
You can talk all you want, make it sound good and sweet, but the words have an empty ring, and they don't really mean a thing. Without love, you are not to be found.
Ich sehe die Frisuren irgendwie vor mir. Ich höre die Frisuren so ein bisschen mit. Das ist so eine Happiness, die dieser Song rüberschiebt auf so eine bestimmte Art.
Für alle, die jetzt zuhören und sich fragen, wer ist Karen Carpenter, weil das ist die Sängerin, aber eben auch die Schlagzeugerin, die sollen das mal eingeben auf dem Internet, googeln, Karen Carpenter und Drums. Und also das ist einfach unfassbar, wie gut sie gespielt und wie melodisch sie gespielt hat. Also ja, ich wünschte, ich könnte sie fragen, ob sie für mich immer einmal kommt.
Aber wenn du ihren Namen aussprichst, merkt man, dass du in England in dieser Zeit sozialisiert wurdest. Das denke ich immer, wenn du Band sagst.
Ja, ja.
Das ist toll. Nein, das ist toll. Hat dir das offenbar schon mal jemand gesagt?
Nein, aber ja, das kann schon sein.
Band.
Das, Band,
ja. Nein, das ist toll. Das ist so ein Mischding. Wann genau trat denn eigentlich die Musik als zuverlässige Begleiterin in dein Leben? Denn das wirst du jetzt sehr häufig gehört haben, das wird sich überhaupt für dich, davon gehe ich aus, ein bisschen komisch anfühlen, dass dein erster Roman, Walzer für niemand, das wird jetzt so seziert. Also sonst triffst du Leute, Redakteurinnen, Interviewpartner und dann geht es um deine Musik. Und ich glaube, über Musik lässt sich nochmal anders sprechen als über so ein Buch. Und es kommt auch anders auf die Welt, glaube ich. Das hast du auch anders hergestellt. Das ist anders aus dir herausgekommen. Wir sprechen da gleich drüber. Aber es verführt, weil es gewisse Parallelen gibt zwischen der Erzählperspektive der Erzählerin und dir. Verführt es natürlich zu überlegen, okay, was könnte jetzt autobiografisch sein und was nicht? Du hast dich verschiedentlich schon distanziert und gesagt, das ist alles erfunden, jede einzelne Szene ist erfunden. Jein, würde ich jetzt mal sagen. Aber es ist für Außenstehende quasi unmöglich, wenn man dich jetzt nicht sehr, sehr gut kennt, zu sagen, okay, was war denn da jetzt wirklich los? Aber das sind zwei Menschen, zwei junge Menschen, zwei Freunde oder vielleicht auch nur eine Person, die sich eine zweite Person denkt, diesen Niemand eben. Und Musik ist im Grunde der Teppich, auf dem das alles stattfindet. Und Musik ist auch die Sprache und Musik ist auch das Skelett und das Alphabet und alles, über das sie kommunizieren. Und so wie du über Musik schreibst, frage ich mich schon auch, wann trat Musik so intensiv in dein Leben, dass du sie auf diese auch sehr abstrakte Weise wahrgenommen hast?
Ja, ich kann nicht ein einzelnes, ich habe keine einzelne konkrete Erinnerung. Ich glaube, es ist ein bisschen wie, wenn es regnet, ob man schon den ersten Tropfen spürt oder wenn man schon nass ist, ich weiß es nicht. Aber es war sicherlich meine ersten Erinnerungen tragen eigentlich immer schon etwas Klanghaftes oder ich habe eigentlich keine Erinnerung, von der ich nicht auch genau weiß, wie es klang. Also das scheint schon etwas zu sein, wo bei mir große Durchlässigkeit herrschte. Hingegen das Visuelle ist für mich eine Sinnlichkeit, die mir ein bisschen verschlossen ist. Also ich habe Freunde, die sich mit Malerei und so beschäftigen oder überhaupt mit visuellen Dingen, die irgendwie in einen Raum kommen. Hier zum Beispiel bei dir ist es so schön, all die Bilder und alles hat irgendeinen Zusammenhang. Das sehe ich, aber ich kann es nicht genug wahrnehmen. Also ich bin da ein bisschen blind, wenn man das so sagen darf.
Wo ist der Maßstab?
Für das Visuelle oder?
Wenn du sagst, du kannst es nicht genug wahrnehmen, woher weißt du das?
Ja, weil wenn ich zum Beispiel mit jemandem etwas erlebt habe und dann reden wir darüber, wie das damals war, dann sagt die andere Person, ja, weißt du noch, und dann kamen wir in diesen Raum und da waren da diese blauen Teppiche und dann kam diese Frau rein, die hatte ein rotes Kleid an und so und so. Und dann denke ich immer, das alles ist mir, er ist nicht haften geblieben.
Okay, das verstehe ich.
Ich weiß aber noch genau, wie die Stimme der Person klang und welche Eigenarten sie vielleicht hatte im Reden oder was mir auffiel, welche Worte sie oft benutzte und was sich dann daraus ableitete, so solche Sachen.
Ist doch toll, vielleicht gibt es dieses, offenbar gibt es dieses auditive Gedächtnis, es gibt ja auch ein fotografisches Gedächtnis, also warum soll nicht jeder unserer Sinne mit einem solchen und bei den einen stärker und bei den anderen weniger stark versehen sein? Das finde ich eine schöne...
Ja, ich habe zum Beispiel auch schon gemerkt, es gibt doch diese Noise-Canceling-Kopfhörer. Ja. Und viele Freunde von mir sagen, ja, du musst das kaufen, weil dann kannst du ganz konzentriert arbeiten. Und dann sage ich mir, nein, das löst bei mir große...
Panik?
Panik, also einfach ein Unbehagen aus, weil ich denke, wenn man mir so meine, das ist meine primäre Orientierungsquelle, ist mein Gehör. Und wenn man mir das wegnimmt, dann weiß ich nicht mehr, wie ich heiße. Also dann löst sich meine Referenzpunkte lösen sich dann auf. So stelle ich mir das vor.
Das ist ja Fluch und Segen, kann ich mir vorstellen, weil für mich zum Beispiel ist es der totale Horror, anderen Menschen beim Leben zuhören zu müssen.
Ja, okay.
Das meine ich wirklich, wenn ich abends so die letzte Runde mit dem Hund gehe, gerade so im Sommer, und ich höre, wie die Menschen auf den Balkonen sitzen.
Dann drehst du durch.
Also gar nicht für mich, ich gehe ja vorbei. Aber die Vorstellung, dass ich in einer Wohnung lebe und ich kriege einen neuen Nachbarn, jemand zieht neben mich oder über mir ein oder so. Und ich muss die ganze Zeit dessen Geräusche oder auch seine oder ihre Geräusche und die ihrer Familie oder seiner Familie wahrnehmen. Das würde mich wahnsinnig machen. Also ich könnte lieber klein und dunkel wohnen als mitten in so einem Epizentrum der Geräusche. Weil ich finde, zwischendurch ist so eine Ruhe, wenn man die eigenen Gedanken so flitzen, das so stelle ich es mir bei dir auch vor. Bedeutet das denn auch, dass du von Sinneseindrücken, von auditiven Sinneseindrücken auch manchmal überfordert bist?
Nein, nicht unbedingt. Ich mag es, ich fühle mich eigentlich eher aufgehoben. Ich merke dann, dass ich Teil des großen Ganzen bin, dass ich eben Es hilft mir dabei, mich daran zu erinnern, dass ich nur ein kleiner Fisch in einem Schwarm bin und auch dieser Schwarm eigentlich nur ein kleiner Schwarm ist in einem großen Teich, in dem noch viel größere Schwärme sind. Aber auch Plankton gibt es ja auch noch. Also es gibt auch noch kleinere Elemente wie ich, aber es gibt vor allen Dingen sehr viel größere Elemente und so weiter und so fort. Und auch wenn ich natürlich auch gerne mir vorstelle, ich ist alles also so egozentrisch oder so manchmal denke oder so, aber eigentlich weiß ich ja, dass es der größere Schwarm, in dem ich mich bewege, viel, viel prägender und viel, viel relevanter ist für mein Handeln, auch wenn ich das nicht gerne zugebe.
Das ist ein Bild, das du häufiger benutzt, diesen Fischschwarm, in dem du bist. Und ich finde das sehr interessant, weil du schon, wir sind alle individuell und kein Fingerabdruck ist identisch mit dem anderen und keine einzige Schneeflocke ist identisch mit einer anderen. Das muss man sich alles mal reinziehen. Also wir sind schon alles auf der Welt ist irgendwie mehr oder weniger individuell. Und dann scheint es dich aber doch zu beruhigen, Teil eines größeren Ganzen zu sein, um dich da zu verorten, um nicht verloren zu gehen oder wie würdest du es beschreiben? Oder um dich selbst richtig einzuordnen? Ich verstehe das noch nicht so ganz.
Nein, ich glaube, weil es einfach der Wahrheit viel näher kommt. Also, und weil es einen auch von einer bestimmten Verantwortung befreit. Also ich finde es wahnsinnig anstrengend, manchmal, was wir zum Beispiel von den jungen Leuten mitgeben, dass man ihnen sagen, ihr müsst einen Traum haben und diesen Traum müsst ihr erfüllen und so, ihr müsst herausfinden, wie das geht und dann müsst ihr euren Traum mehr erfüllen. Wenn ihr euren Traum nicht erfüllt habt, dann seid ihr gescheitert. So, sondern sich einzugestehen, es gibt ganz viele Dinge, auf die man keinen Einfluss hat und die in einem viel größeren, auf einem viel größeren Maßstab bestimmt werden. Es hat was mit Demut zu tun. Also ich finde, Demut kann auch eine befreiende Wirkung haben.
Absolut, das glaube ich auch tatsächlich.
Und ich weiß auch noch, um auf die Schule zurückzukommen in London, wir hatten da auch sowas Lustiges, hieß The Pause, die Pause. Wir mussten immer vor der Stunde und nach der Stunde und ich glaube sogar auch noch mitten in der Stunde, wurde kurz alles angehalten. Es gab wie so einen Gong und dann musste man, ich weiß nicht mehr, ich sage jetzt irgendwas, 2 Minuten einfach in die Stille gehen. Aber man musste dann, die Idee war nicht, dass man zu sich geht, also so wie man das heute sagt, wenn man meditiert, dass man irgendwie sich findet oder sowas, sondern man musste versuchen, zu allen anderen zu gehen. Verstehst du das?
Also eine Verbindung, also
zu allen anderen, ja.
Eine Verbindung zu allen anderen zu kriegen.
Also umgekehrt. Ja, das und das, ich weiß, ich habe das wahrscheinlich nicht geschafft, aber...
Finde ich auch
aber das war die Idee von The Pause. Es war eigentlich nicht eine Pause von der Welt, sondern eine Pause von sich war die Idee. Umgekehrt.
Mhm. Okay, interessant. Du hast jetzt hier ein Lied mitgebracht in der Interpretation von Daniel Barenboim und dem Israel Philharmonic Orchestra. Am Cello ist Jacqueline Dupré, am Piano Gerald Moore. Was hören wir und wie kam das in dein Leben? Was ist das?
Das ist ein Stück, das heißt, ich sage es Kol Nidre, es ist Hebräisch und es ist das Gebet oder ein Gebet, das man zum Yom Kippur am Anfang singt. Und geschrieben hat es aber Bruch, also ein nichtjüdischer Komponist und hat aus der Melodie heraus dieses Stück geschrieben, basierend auf der Melodie, die er kannte wohl. Und gespielt wird es hier von Jacqueline Dupré, die mit Daniel Barenboim verheiratet war und zu dieser Hochzeit hin sich auch hat konvertieren lassen zum jüdischen Glauben. Mhm. Ja, und das ist ja eine sehr, also sie ist eigentlich eine der größten Cellistinnen, die wir kennen, die ja leider sehr früh gestorben ist. Und ja, in dieser Aufnahme steckt für mich einfach so viel Trost und auch Offenheit, weil sie war ja nicht jüdisch und Bruch, der es geschrieben hat, war auch nicht jüdisch. Und doch hat sie es geschafft, vielleicht die tiefste und berührendste Version dieses Stückes zu spielen.
Ah, ja.
Und es war, die Melodie selber ist das Lieblingsstück meines Vaters und ich muss dann immer auch an ihn denken. Also das ist so eines der ersten großen Melodien, die ich in meinem Leben gehört habe. Und ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht auch so eine Art Leitmelodie ist. Ja.
Die Sängerin, Songwriterin, Filmkomponistin und Romanautorin Sophie Hunger ist heute hier zu Gast. Wenn man als Kind von Diplomaten, deine Mutter war Politikerin, dein Vater Diplomat, deswegen seid ihr sehr häufig umgezogen oder verhältnismäßig häufig umgezogen. Du hast noch zwei Geschwister. Wenn man also als Kind von Diplomaten aufwächst, ist dann wahrscheinlich die Voraussetzung, dass man es lernt, sich zu adaptieren, sich der Umgebung anzupassen, entweder oder sich, keine Ahnung, in so einer Isolation einzurichten. Das weiß ich nicht. Oder wie würdest du beschreiben, was da mit dir oder mit euch Kindern passierte?
Oh, ich glaube, es ist sehr individuell von Charakter zu Charakter verschieden. Und ich glaube auch, dass wir, also wir Menschen sind ja immer ein bisschen komplex. Also ich glaube, es gibt Teile, die sich schnell adaptieren lernen und andere, die sich, wie du sagst, völlig zurückziehen und vielleicht sogar ein bisschen konservieren und erst viele Jahre später wieder zu wachsen beginnen. Wie in so einer Pflanze, wo alle Energie nur in den einen Ast geht und dann wird der so ganz komisch lang und der ganze Rest bleibt so ein bisschen verkrüppelt. Aber sobald dann der andere Baum abgehakt wird, kommt die Sonne wieder so hin, dass ein neuer Ast, also so stelle ich es mir irgendwie vor. Und ja, das, also ich würde sagen, es war sicher beides, also sicher eine große Herausforderung als Kind, wenn man so oft umziehen muss und immer umgetopft wird.
Mhm. Schön, also diese ganzen Pflanzen-Metaphern. Hast du einen Garten?
Ja, nein, überhaupt nicht. Ich habe überhaupt keinen Garten und ich bin auch ganz schlecht mit Pflanzen, aber es ist für mich einfacher, so darüber zu sprechen. Ein bisschen feige vielleicht, aber ja.
Feige ist auch schon wieder eine Frucht, ja. vielleicht solltest du wirklich mal... Ja. Aber könnte es dazu geführt haben, dass ihr Geschwister, ich weiß gar nicht, wie weit ihr auseinander seid, ihr habt ja auch später mal, glaube ich, in Zürich in einer WG zusammen gewohnt. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ja, und stimmt, ich glaube, die erste Band, die du, oder wie du sagen würdest, Band, die du hattest mit deinem Bruder und einem gemeinsamen besten Freund. Also auch das ist ja nicht selbstverständlich, dass sich Geschwister in dem Alter, meistens findet man sich nervig, weil man das Gefühl hat, dass der andere das größere Stück Fleisch kriegt oder die doofen Freunde hat oder nicht aufräumt oder man, was weiß ich, aber ihr habt euch offenbar wirklich sehr, sehr gut verstanden.
Ja, das stimmt, ja. Also ich hatte schon auch ab und zu einen Flipflop im Gesicht, aber nein, das kann ich schon sagen. Also wir lieben uns sehr, ja, trotz allem, trotz eben allen geschwisterlichen Konflikten. Aber ja, es gibt sehr viel. Also ich würde sagen, ich komme aus einer sehr liebenden Familie.
Und glaubst du, dass dieses viele Umziehen, dieses sich auf sich selbst auch stärker besinnen, hervorgebracht hat?
Ja, es kann schon sein, ja. Wir haben natürlich dadurch, also wir teilen dieses ein bisschen eigenartige Aufwachsen, was jetzt vielleicht nicht viele Menschen nicht unbedingt, die wir später kennengelernt, nicht unbedingt nachvollziehen können. Aber gleichzeitig, ja, es gibt ja auch viele Menschen, die viel umziehen, aber nicht aus so positiven Gründen. Mhm. Also ich glaube, das Migrieren ist in der Welt gesamthaft eigentlich etwas, was dann doch ganz schön oft gemacht wird. Ich persönlich durfte das jetzt in sehr privilegierten Rahmenbedingungen machen und habe wahrscheinlich am Ende viel dabei gelernt. Und die Musik, ja, das stimmt, das war so ein bisschen mein Geheimraum, den ich überall immerhin mitgenommen habe, so wie die unsichtbare Kugel, die um mich herum war und die mich irgendwie geschützt hat, vielleicht weil ich mich auch darin verstecken konnte, wer weiß das schon so genau. Ja, ich habe da ein Geschenk mir selber gebaut über die Zeit.
Wobei es, glaube ich, zuerst war es die Literatur, ne, die dich gestürzt hat.
Ja, genau. Also ich habe auch viel gelesen und auch ich hatte so immer, glaube ich, ein bisschen ein distanzloses Verhältnis zu so Kunstsachen. Also wenn ich ein Buch gelesen habe, dann habe ich mich sehr hineingesteigert in die Figuren und dann so eben Thom Yorke gehört, musste sofort auch ein Auge zumachen und so war das auch mit den Büchern. Also ja, es ist ein bisschen, ich musste ein bisschen lernen, dass die Kunst und die Welt nicht immer dasselbe sind. Also, dass es ein bisschen, die nicht immer dieselben Regeln gelten.
Da muss ich jetzt noch, bevor wir zur nächsten Musik kommen, unbedingt noch ein Zitat finden. Von dir, natürlich von dir. Zwei Zitate, die sich so gegenüberstehen. Music is never authentic. Und das echte Leben ist viel weniger schön als das in der Musik.
Ja.
Würdest du sagen, das stimmt?
Ja, das kann man so eigentlich schon unterschreiben.
Also wir hören ja gleich noch einen Song von dir, und zwar Halluzinationen. Und das ist schon ein Song, wo ich jetzt nicht unbedingt sagen würde, oh, lass mich da rein, bitte. Also es ist, dieser Song beschreibt Gefühle, Ängste, Gedanken, die vielen Menschen sicherlich bekannt sein werden. Aber es ist etwas, das man lieber erstmal hinter sich bringt, weil man Angst hat, vielleicht da auch verloren zu gehen. Und das Leben bringt doch eigentlich aber auch sehr viele schöne Dinge hervor. Ich habe das Gefühl, dass du schon auch ein Radar hast, der das alles aufnimmt. Und doch würdest du sagen, dass das Leben nicht so schön ist wie die Songs, die du interessanterweise auch selbst schreiben kannst?
Ja, das ist, wie soll ich sagen, es ist ein bisschen eine Spielerei, oder? Also die Musik ist der Teil des Lebens, also ist es auch ein bisschen ein Nonsens-Satz. Aber vielleicht kann man sagen, dass es fällt mir leichter, mich auszudrücken mit Musik oder Literatur als ohne.
Gut, du bist frei. Okay, du bist raus aus der Nummer. Und wir spielen jetzt The Clash. Julie's been working for the drug squad. Joe Strummer. Jetzt sind wir in Bonn, wir sind in den 90er Jahren, du bist ein Teenager und Joe Strummer war auch Diplomatensohn.
Ja, das war natürlich, als ich das entdeckt habe, war ich so, so glücklich und ich habe dann auch immer mir so vorgestellt, dass es gibt so einen Club, die Diplomatenkinder, die Musik machen und ich habe dann auch schnell gemerkt, dass es ganz schön viele sind. Und immer, wenn ich nicht ganz sicher war über eine Sache, habe ich mir überlegt, was jetzt Joe Strummer machen würde. Und ich habe dann auch immer in seinen Texten nach Lösungen gesucht. Ja, und das war so eine heimliche Freundschaft, von der er nichts weiß, die mich aber durch viele Jahre getragen hat.
Radio 1. Hörbar Brust.
Sophie Hunger, die Künstlerin, ist heute hier zu Gast. Wie hörst du Musik?
Also, ich höre eigentlich sehr gerne Musik. Für mich so beim, wie soll ich sagen, bevor ich Kinder hatte, habe ich sehr viel Musik gehört. Weil da war ich immer viel laufen, also fast 50 Kilometer in der Woche rennen. Da habe ich immer Musik gehört, fast ausschließlich BBC Six. Das ist so mein Lieblingsradiosender und das war auch ein Leben lang immer mein großer Traum, dass meine Musik da mal läuft. Das war für mich
Hast
immer,
du aber geschafft.
Ja, das habe ich geschafft, aber deswegen erzähle ich es nicht, aber einfach nur, um zu erklären. Ich glaube, wenn die Leute jetzt zuhören, man hat so seine kleinen Nischendinge, die einem wichtig sind und das ist manchmal gar nicht unbedingt jetzt vielleicht kommerzieller Erfolg oder was auch immer, sondern sowas ganz Spezifisches. Und für mich war das immer BBC Six, das ist der sechste Kanal von der BBC, also immer noch die große BBC, aber der sechste Kanal, also 1, 2, 3, 4, 5, da muss man lange zählen, bis der kommt. Und aber das ist mein Lieblingsradiosender und das habe ich eigentlich, höre ich immer und wenn ich Zeit habe, um Musik zu hören. Und da drauf gibt's noch eine Sendung, Guy Garveys Finest Hour, das ist der Sänger von Elbow. Mhm. Das höre ich mir immer an. Das sind so meine Gurus, die mir sagen, was gerade Neues da ist, aber auch was von aus der Vergangenheit nie aufhört, wichtig zu sein. So.
Ja. Und ist die Musik, die du hast, noch haptisch?
Ja, ich habe auf jeden Fall viele Platten und CDs. Die werden im Moment aber von zwei kleinen Wesen ständig auch rausgeräumt und in nicht zuordnungsgemäßen Weisen wieder zusammengebastelt. Aber das kommt tatsächlich eigentlich nur noch so anekdotisch vor, dass man einen Vinyl aus einer Schlaufe zieht und das auflegt.
Denn wir können ja jetzt mal den Übergang machen zu Walzer für niemand. Mhm. Ich habe es eben schon mal kurz angesprochen. Es ist wird genannt ein Coming-of-Age-Roman. Fiktiv, dein erstes Buch erschienen bei Kiwi. Die Idee dazu trägst du schon sehr, sehr lange in dir, hast du mal gesagt. Ne? Es gibt ja auch einen Song auf deinem Debütalbum, der so heißt. Und offenbar ist der die Grundlage gewesen für das, was jetzt, als Buch dabei herausgekommen ist. Es muss ein längerer Prozess gewesen sein, denn du hast in der Zeit zweimal Kinder zur Welt gebracht und dann kann man ja auch nicht einfach durchschreiben. Also wie lange hat dieses Buch jetzt gebraucht, um geboren zu werden?
Ja, schon sicher so vom ersten Wort bis zum letzten wahrscheinlich so 3 Jahre oder so und mit langen Pausen dazwischen.
Und ist das Schreiben eine wirklich andere Disziplin gewesen als das Schreiben von Songs?
Ja, sehr. Also ich würde sagen, das Songschreiben war für mich immer so etwas, was so aus dem Affekt geschah. Man sagt ja auch so Mord im Affekt, also so ein relativ unmittelbarer Ausdruck von so inneren Turbulenzen oder was auch immer. Und das Schreiben hat für mich viel mit Distanz zu tun gehabt. Aber ich habe lustigerweise mit jemandem neulich gesprochen, eine sehr junge Autorin, Lia Neff heißt sie, und die ist Anfang 20 und die hat jetzt ihren Debütroman geschrieben. Und sie ist aber auch Musikerin und wir haben darüber geredet. Und sie hat gesagt, sie musste den Roman schreiben, weil alles noch so frisch war. Ihre Ideen waren noch so frisch. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ja, ich musste warten, musste 20 Jahre mich von ihnen wegbewegen, um sie von Weitem anzuschauen, um zu verstehen, was es ist. Und habe dann gemerkt, vielleicht ist es auch eine Aussage darüber, über das Verhältnis, das man zu sich selber hat. Also ich habe vielleicht irgendwo auch ein bisschen ein distanziertes Verhältnis zu mir selber. Also ich brauche vielleicht sehr lange, um Dinge zu verstehen, die mich betreffen.
Ich würde sagen, ja, vielleicht. Also ich bin ja auch nicht Dr. Freud leider. aber ich würde sagen, vielleicht stehst du aber auch zu nah an dir dran, weil diese Dinge muss man manchmal muss man eben diese Distanz sich erkämpfen in Form von Zeit, um zurückzutreten, weil man so nah an dem dran ist, dass man es gar nicht erkennt.
Oder es ist wie in einem Flipperkasten und im Moment, wo man die Sache berührt, spickt sie schon wieder komplett aus in eine andere Richtung und macht irgendein kleines Lämpchen an. Ja, also ich habe sicher Zeit gebraucht. Also Walzer für niemand war ein Stück, das ein bisschen ist wie ein Gedicht. Und in der Musik sagen wir manchmal, dass jeder Komponist, jeder Komponist eigentlich immer dasselbe Lied schreibt in verschiedenen Varianten. Und wenn ich mich einlasse auf dieses Gedankenspiel, dann habe ich dann gedacht, ja, Walzer für niemand ist vielleicht so, bei mir wäre so ein archetypisches Stück, so sowohl thematisch, also dieses Spiel mit, dieses absurde Spiel mit dem Niemand, also jemand ist da, aber ist eben nicht da. Also, und aber dann auch musikalisch, der Tonart wechseln im Refrain und so. Also es gibt so ein paar Sachen, ich glaube, die ich immer ein bisschen benutze. So. Und dann habe ich überlegt, was wäre denn, wenn man jetzt das nähme und es so auffächern würde? Also die Romanfassung von dem Song. Und das ist das, was ich probiert habe.
Wie würdest du die Handlung in 2, 3 Sätzen beschreiben? Wobei ja, die Handlung jetzt in dem Sinne nicht das Entscheidende ist, sondern, also würde ich jetzt sagen, ich weiß nicht, vielleicht widersprichst du mir, auch für mich als Leserin, ich habe das Buch noch nicht ganz durch, geht es jetzt nicht darum, was da alles so passiert, also ich muss mir jetzt nicht eine Verfilmung gleich vorstellen, sondern es sind eher so, es ist so sehr verdichtet, wie diese zwei Menschen eben über Musik kommunizieren miteinander.
Doch. Ja, also ich würde sagen, es ist die Geschichte einer Freundschaft zwischen einer Ich-Erzählerin, einem Mädchen und ihrem besten Freund, niemand. Und gemeinsam gehen sie durch ihre Kindheit und sie werden ständig, ziehen sie um und das Einzige, was ihre Welt eigentlich ihre intakt ist, ist die Musik. Da fühlen sie sich wohl, da sind sie geschützt, aber da verstecken sie sich auch. Also sie isolieren sich gemeinsam auch. Es hat etwas Obsessives, etwas Fatalistisches. Das ist der eine Erzählstrang und der andere Erzählstrang ist das Erzählen einer Mythologie der Walserinnen, also von diesem Urvolk. Es ist so ein bisschen so eine ethnologische Fantasie, kann man sagen. Und diese beide Erzählstränge sind so nebeneinander her und sprechen so ein bisschen miteinander. Also auf jedes Kapitel, was die beiden, also die Ich-Erzählerin und niemand, was denen passiert, kommt dann ein Kapitel der Walserinnen. Und die Walserinnen haben also übernatürliche Kräfte und zum Teil prägt das dann auch das Handeln der Protagonistin. Ich hoffe, es ist nicht falsch, wenn ich sage, es ist ein sehr hoffnungsvolles Buch, weil die Ich-Erzählerin befreit sich am Ende von dieser Freundschaft, die sie zwar einerseits irgendwie gemacht hat, aber auch
einengt.
Also sie befreit sich davon und sie emanzipiert sich und sie schafft das aus sich heraus. Das war mir immer wichtig, dass es eine Erzählung eigentlich von Hoffnung ist.
Es soll eine Trilogie sein, oder es ist ein Scherz, du hast in einem Interview hast du gesagt, ja, das hier ist die Entstehung, dann kommt die Dekadenz und dann kommt die Erfindung der Liebe. Das klingt für mich fast biblisch. Also es hat fast was.
Natürlich. Ja, klar. Es muss natürlich, ja.
Du hast Gott gespielt im Kindergarten schon, oder?
Ich habe Gott gespielt. Ja. Nein, es ist schon, es hat natürlich diese großen wahnsinnigen Züge bleiben bestehen. aber ja, ich möchte gerne, genau so, der zweite Teil ist die große Dekadenz. Das Fiasko, der Zerfall.
Bleibt die Figur? Möchtest du die Figur weiterleben lassen?
Nichts geht verloren in der Welt. Es geht ja nie was verloren. Es verändert ja nur seine Gestalt. So, es geht auch, die gehen nicht verloren, ja. Die kommen wieder. Die kommen alle wieder. Metamorphosen.
Ja, und dein Schreibstau kommt bestimmt auch wieder. Den es gab bis zu einem bestimmten Punkt und dann irgendwann floss das alles. Irgendwann flog der Korken aus der Flasche. Ne? Da ging es plötzlich. Du hattest, glaube ich, auch ein gutes Verhältnis zu deiner Lektorin, was immer wichtig ist. Und plötzlich war es da.
Ja, ich glaube, sie hat mir einfach, ich habe sie gefragt, Sandra Henrique ist das vom Kiwi Verlag, was ist denn, welche Seite ist eine Seite, wo du merkst, das ist eine gute Seite? Und sagst, es ist da, wo der Text beginnt zu fliegen. Und das ist eine Beschreibung, die bei mir sofort, die ich verstehe, weil bei der Musik ist es auch so, wenn das der eine Ton den nächsten ergibt, ein Flow entsteht eigentlich. Das hat mich bestärkt darin, eigentlich musikalisch zu schreiben, also mit der sozusagen, ich dachte zuerst immer, die Musikerin muss jetzt in den Keller und dann machen wir da drei Schlösser hin, weil jetzt kommt die Autorin und so. Auch, ja, ein paar abgebrochene Semester Germanistikstudium sind mir da vielleicht auch noch in die Quere gekommen. Und dann habe ich gemerkt, nein, die Musikerin, die muss überhaupt nicht in den Keller, die muss ganz schön hier neben mir sitzen und mir die Hand halten und mir ab und zu ein paar Küsschen geben.
Das wird für dich sicherlich auch nicht so einfach gewesen sein, weil du sonst immer sehr autonom, kann ich mir vorstellen, vorgehen konntest, je nachdem in welcher Stimmung, in welcher Energie du dich befunden hast. Aber jetzt mit zwei Kindern, die sehr, sehr klein noch sind, kann ich mir eigentlich kaum vorstellen. Also gut, du hast gesagt, es hat insgesamt 3 Jahre gedauert, ja. Da ist diese fehlende Selbstbestimmung, hat dich das manchmal auch genervt? Oder bist du so voller Glücks- und Liebeshormone und so voller Zufriedenheit, dass du gemerkt hast, okay, früher hätte mich das genervt, aber jetzt nervt es mich nicht?
Ich muss leider zugeben, dass mich das nicht stört, nein. Aber ich glaube, ich habe wirklich Glück gehabt, dass es so kam, wie es kam, dass ich eher spät, also sehr spät eigentlich Mutter geworden bin. Und ich bin sicher, wäre ich wären bestimmte Dinge in meinem Leben vorher nicht passiert, wäre ich vielleicht in diesen Stress gekommen, dass ich gedacht hätte, was mache ich jetzt hier auf diesem Spielplatz und spiele schon wieder Bagger. Eigentlich müsste ich doch irgendwie Lieder schreiben und auf der Bühne. Das Problem habe ich auf jeden Fall nicht mehr und das empfinde ich als große, das beruhigt mich sehr. Mhm. Und ich glaube auch, es ist auch gut für die Kinder. Und es ist eigentlich das, was mich stört an unserer Zeit, ist, dass wir, wenn wir sprechen über Familien, dass wir immer sagen, wir müssen genauso wettbewerbsfähig bleiben wie die Männer oder die Väter. Das können wir aber nicht. Du kannst nicht in Olympia gewinnen, wenn du während 10 Monaten schwanger bist in der Vorbereitung, weißt du? Und anstatt, dass wir dann sagen, dann ist aber vielleicht der Wettbewerb das Falsche. Weil wir Menschen, wir sind so, wie wir sind. Es wird immer so lange dauern, bis diese, und sie brauchen uns, wenn sie so klein sind. Man kann das nur bedingt weggeben, diese Arbeit.
Aber die Konsequenz kann ja nicht lauten, dass wir Frauen dann sagen, ja gut, siehste, wir sind eben die Schwächeren.
Nein, natürlich nicht. Natürlich darf es das nicht heißen. Natürlich nicht. Aber ich glaube, es ist auch eine Lüge von den Frauen zu verlangen, dass sie das jetzt auch noch schaffen müssen, nämlich beides hinzukriegen.
Und wir müssen uns überlegen, wie wir da so einen Ausgleich, wie es einen Ausgleich geben könnte. Das ist natürlich alles schöne Theorie, aber wir müssen da langsam mal irgendwie Fleisch an den Knochen kriegen. Das ist, weil es wird sich auf absehbare Zeit nicht ändern, dass Frauen die Kinder bekommen. Mhm. Das kann nicht sein, dass es automatisch zum Nachteil für sie wird. Ne? Und insofern hast du recht, da muss ich die andere Seite bewegen und vielleicht auch unser Blick auf Arbeit und Leistung und Konkurrenz und Wettbewerb.
Ja, auf jeden Fall. In so vielen Belangen, glaube ich.
Also Walzer für niemand erschienen bei Kiwi und die Autorin, die mir hier gerade gegenüber sitzt, wird jetzt einen kurzen Part aus diesem Roman lesen.
Nabaschak, wir waren uns sicher, die Sprache ist eine Schlange. Sie kann sich häuten, sie hat Geheimnisse, sie treibt ein regelloses Spiel. Nabaschak. Als Kinder schlichen wir uns durch die Löcher im Zaun des Spielplatzes, um aufs Ödland vorzudringen, und selbst da spielten wir im Gebüsch. Die Menschen haben den Tieren ihre Namen gegeben, kurz darauf haben sie sie gefressen. Wir aber sprechen viele Sprachen und beherrschen keine einzige.
Vielen herzlichen Dank.
Danke.
So, wir verlosen 3-mal Walzer für niemand erschienen bei Kiwi, wie gesagt. Bitte beantworten Sie folgende Frage richtig. Wie hieß Sophies erste CD, die im Eigenvertrieb rauskam? 2006 war das. Können Sie finden. Schicken Sie bitte die richtige Antwort an hörbar@radio1.de und schreiben Sie bitte auch Ihre Telefonnummer und Ihre Adresse mit in die E-Mail, damit wir Ihnen das Buch zuschicken können, wenn Sie es gewonnen haben. Also hörbar@radio1.de. Wir hören jetzt dieses vorhin schon angekündigte Lied Halluzinationen und dann sprechen wir da gleich nochmal kurz drüber.
Das Leben zieht an mir vorbei. Gewiss, ich sollte mich schonen. Halluzinationen.
Nicht bezogen auf diesen Song hier, aber du hast ja nun auch schon so viele Lieder geschrieben und performt. Hast du schon mal oder hast du manchmal das Gefühl, wie man das so kennt von, weiß ich nicht, vielleicht von alten Tagebucheinträgen oder so, dass man was liest und denkt, das ist einem irgendwie von sich selbst unangenehm. Und wenn Songs so persönlich sind, wie du sie schreibst oder wie wir zumindest als Rezipienten glauben, dass sie persönlich sind, hast du das auch, dass du auf manche Songs so blickst, die schon ein paar Jahre älter sind und denkst so, würde ich heute so nicht mehr schreiben?
Ja, auf jeden Fall. Ganz. Ja? Also, ja, natürlich. Sehr, ja. Und in allerlei Hinsicht, also textlich, aber manchmal auch denke ich, wie klingt denn diese Gitarre? Das ist also wirklich Bad Taste oder dass etwas viel zu simpel ist oder was auch immer. Ja, das habe ich schon, ja. Aber es ist fair. Ich meine, das Leben ist
Veränderung, eben, absolut.
Ja, Veränderung, aber auch das Leben ist auch ganz viel ausprobieren und nicht so gut machen. Und eben wie am Anfang dieses Gespräches hast du so schön mich vorgestellt und nur die tollen Dinge gesagt über mich, aber in echt sind ja zwischen diesen tollen Dingen, es ist ja ganz viel schief gelaufen. Aber das, ja, das ist schön, das ist gut.
So ein Fuck-up muss es irgendwie, glaube ich, auch gegeben haben nach Corona, weil dieses Lied steht ja für eine Zeit. Das steht, hast du das in den Abbey Studios aufgenommen?
Ja, das haben wir, also die Idee für das Album war, für einmal ein Album als in einem Stück aufzunehmen, als wäre es ein Song. Also und auch alles gleichzeitig.
Und
also,
alle Musiker mussten im Studio sein.
Genau, man hebelt eigentlich die ganze Idee, in ein Studio zu gehen, aus. Weil der Witz an ein Studio zu gehen ist, dass man alles immer wieder machen kann und so weiter und so fort. Und einen Tag das Lied und dann wieder ein anderes. Und wir machen das ganze Album. Wir haben es dann 6-mal aufgenommen, am Montag 3-mal, am Dienstag 3-mal. Und dann den besten Take. Und das ist das Album. Mhm. Und das war kurz vor Corona. Wir wussten damals natürlich nicht, dass wir kurz vor Corona sind. Und dann kam das und alles war vorbei. Also wir erinnern uns alle gemeinsam. Das war ja schon ganz schön verrückt, oder? Man wusste ja auch immer nicht, dauert es jetzt? Mhm. Hätten wir von Anfang an gewusst, dass es 2 Jahre dauert, das wäre ja relativ einfach gewesen, das zu meistern. Aber so war es ja immer ein bisschen, wie wenn man auf den Anruf von jemandem wartet und dann klingelt's und dann gehst du ran, aber nein, es ist schon wieder nur deine Mutter. Und naja, okay, so ein bisschen so war das 2 Jahre lang. Und ja, das war das letzte Album, das ist jetzt 6 Jahre her, 7. Und irgendwie habe ich nicht mehr seither den Wunsch gehabt wieder. Das hat mir wie so den Wind aus den Segeln genommen. Corona, es hat mich so müde gemacht für meinen Beruf. Also nicht für die Musik selber, aber für den Beruf, für die Industrie, für alles, was damit zu tun hat. Man hat sich so verausgabt all die Jahre. Und dann war so dieser Stillstand. Ja, und jetzt warte ich darauf, dass sich der Wind in den Segeln wieder füllt sozusagen. Aber es hat schon ein bisschen angefangen. Das Buch hat mir auch sehr geholfen dafür.
Also, und nochmal, also es sind ja in der Zeit auch 2 Kinder entstanden. Ich kann mir schon auch vorstellen, dass, wenn du die Inspiration nicht aus dir selbst herausziehst, who knows, es vielleicht den einen oder anderen Kollegen oder die eine oder andere Kollegin gibt, die dich da inspirieren kann, bewusst oder unbewusst. Und in Vorbereitung auf unser Gespräch heute habe ich an eine besondere Künstlerin gedacht, die mir sehr am Herzen liegt und bei der ich auch sage, die ist so besonders. Das ist so ein Füllhorn an Ideen und die ist so einzigartig und macht so gute Musik. Und überraschend, ihr habt auch schon zusammengearbeitet und hier ist sie.
Hallo liebe Sophie, hier ist Mine. Ich freue mich ja sehr, dass uns die Wege irgendwie immer wieder zusammenführen, jetzt über Bettina. Oh. Ich hoffe, ihr habt ein sehr gutes Gespräch. Ja. Ich hatte auf jeden Fall ein sehr gutes Gespräch mit Bettina. Und ich erinnere mich noch gut an das Festival in Freiburg. Ich war ja schon immer riesig Fan von dir und dann durfte ich dich mit deiner Band live hören und wir haben uns kennengelernt und ich hatte das Gefühl, es war so ein krasses Match und dann haben wir jetzt auch noch einen Song zusammen gemacht. Ich hoffe, es geht dir gut und ich hoffe, wir sehen uns bald. Ganz liebe Grüße und bis dann.
Ja, die ist toll.
Wahnsinn, ja, Mine ist super. Und wir haben übrigens, mittlerweile sind wir auch Teil vom selben, wir haben so ein Atelier, das wir zusammen teilen, noch mit 2 anderen Musikern zusammen. Also wir unterstützen uns auch so in der Infrastruktur sozusagen.
Perfekt.
Ja.
Und deswegen ich weiß nicht, wie es ist, ob du merkst, wann du inspiriert wirst. Ich weiß ja nicht, ob die Ideen, die da entstehen, das ist ja auch so eine ganz magische Sache. Da ist man ja nicht immer, man spürt ja vielleicht nur in den seltensten Fällen, dass da jetzt gerade irgendwas kommt oder wodurch sich das so zusammenballt, wie so ein Gewitter, das sich im Kopf so sammelt oder so. Oder weißt du genau, wie dein kreativer Prozess, wie der abläuft, wo das gezündet wird und was dann passiert? Das ist
ja, ich glaube, es ist so ein bisschen wie so ein, es gibt doch so diese, es fällt mir jetzt gerade ein, so diese Mückenfänger. Und
Mückenfänger, sind das diese Lichter, in die Mücken fliegen?
Ja, ich stelle mir gerade so vor, so etwas, was so aussieht wie so ein Tennisschläger.
Diese Kescher, also so diese, so wie so ein Schmetterlingsnetz.
Ja, aber ich möchte
es auch nicht. Mit Strom. Also diese Dinger, wo man so, wo die so einen Schlag kriegen, wenn sie da reinfliegen.
Ja, aber jetzt wird es mir aber schon wieder zu unheimlich und zu brutal. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich stelle mir das so vor wie, doch nein, es geht schon, wenn man jetzt sagt, also die Mücken sind natürlich nicht Lebewesen, sondern Ideen. Und ich habe so diesen Schläger und ich habe den in der Tasche und ich weiß, also ich kann den so rausnehmen und so in den Wind halten und dann verfängt sich da irgendwas. Ist jetzt nicht immer unbedingt total genial oder brauchbar, aber irgendwas verfängt sich da eigentlich immer.
Du kannst dich drauf verlassen.
Ja, es ist, wie soll ich sagen, es ist einfach so wirklich wie so ein, wie so ein Filter oder sowas, wie so ein, oder wie so ein Ast, der nicht, der so eine kleine Mulde hat, wo sowas hängen bleibt.
Da ist ja schon wieder die Botanik. Oh, irgendwas ist da. Irgendwas ist da los. Ich sag's dir. Wir wissen nicht, was es ist.
Ja, da verfängt sich halt immer was. Und wenn ich das dann so anschaue, dann kann man damit meistens irgendwas machen. Mhm. Und ja, und auch einfach viel Glück gehabt, dass das immer so wahrgenommen wird von den anderen.
Was du machst, ist gut. Aber das, ich habe gerade überlegt, ob ich das so sagen darf. Aber klar, ich brauche ja, ich kann das ja ruhig subjektiv so sagen. Also insofern, du hast einen Song mitgebracht, der dich an kanadische Musik erinnert oder der, ich weiß nicht, bist du in Kanada auf diesen Song aufmerksam geworden und was ist es?
Nein, also das war so ein Lied, das bis heute eigentlich, wenn ich so sagen müsste, was ist so ein Song, der so beispielhaft ist für das, was ich mag an Musik und das, was ich an Songwriting mag und am Singen, an Stimmen mag und am Texten mag, wie ein Text funktioniert oder was er auslöst. Dieser Song ist für mich so ein Urbeispiel dafür, so ein Urabdruck, so ein Dinosaurierabdruck in der Entwicklungsgeschichte der Popsongs ist das so ein Tyrannosaurus Rex Fußabdruck von Lasa de Sela con toda palabra und ja, es ist so ein bisschen ein Gebet.
Palabra, con toda sonrisa, con toda mirada.
Die Musikerin Sophie Hunger ist heute hier zu Gast. Du hast skizziert, du hast dich nach der Matura versucht zu orientieren, deinen Weg zu finden. Es ist ja auch gut, dass du dies und das ausprobiert hast. Also wahrscheinlich fliegen einem in der Zeit selbst so, weiß ich nicht, Sätze um die Ohren wie, jetzt entscheide dich mal, mach doch mal was zu Ende. Aber eigentlich ist es ja ein ganz natürlicher Prozess, ne, in so Sachen reinzuriechen, um dann auch zu merken, was man nicht will.
Ja, ja, aber das weiß man ja zu dem Zeitpunkt nicht.
Nee, genau.
Man denkt ja, mit Anfang 20 denkt man ja selber schon, oh, bald ist das Leben vorbei und ich habe noch immer nichts geschafft.
Hast du wirklich gedacht, bald ist das Leben vorbei, ist, glaube ich dir nicht.
Ja, nein, es war schon, ich habe das schon als Riesendruck empfunden, so dieses offene Visier und die, also es gibt doch diese Kurzgeschichte von Kafka mit der Katze und der Maus und die Mauern, also die Maus, die rennt und die Katze ist hinter ihr und die Mauern brechen plötzlich weg und dann hat sie einfach die ganze Breite ist frei und dann läuft sie eigentlich auf das Ende zu. Also irgendwie so diese Paranoia der zu großen Möglichkeit.
Da sind
so.
Wir wieder, ja, genau. Wir hatten uns vorhin über eine andere Sache. Es ist, manchmal ist es, wir wollen das ja, wir wollen ja die Freiheit haben zu wählen, auszusuchen.
Ja, aber es ist eine unglaubliche Überforderung.
Ja.
Wenn ich zurückgehen könnte zu meinem jüngeren Ich, würde ich einfach sagen, mach einfach jeden Tag etwas, was mehr oder weniger sinnvoll erscheint. In deiner unmittelbarsten Umgebung. Ja, und gib dich hin, auch den kleinen Dingen, gib dich hin und es muss nicht, denk nicht an eine große Karriere oder so, sondern gib dich einfach hin den Dingen, die du machst und die du gerne machst und denen du vielleicht auch ein bisschen gut bist.
Das ist ja auch so eine Sache, ne? Das eine, dass man die Möglichkeit hat, du hast vorhin gesagt, man soll sich nicht unter Druck setzen lassen, wenn das heißt, lebe deinen Traum. Eigentlich ist es ja ganz schön, dazu aufgefordert zu werden, vorausgesetzt, jemand hat den Traum. Es gibt ja auch Leute, die sagen, mach was Anständiges, lern was Anständiges. Also die Aufforderung, den eigenen Traum zu leben, ist ja eigentlich schon mal, impliziert ja auch eine gewisse Freiheit, Entscheidungsfreiheit.
Ja,
und dann kann man immer noch sehen, ob es vielleicht gar nicht das Richtige ist.
Ja, aber das Problem ist, ich finde es anmaßend, dass jeder einen eigenen Traum haben soll. Das ist doch schon eigentlich für sich etwas ganz schön Außergewöhnliches. Und das ist die Lüge, finde ich, der unserer Zeitgeschichte, dass wir jedem jungen Menschen sagen, du musst wissen, was dein Traum ist. Aber nein, du musst nicht. Und selbst wenn du weißt, was dein Traum ist, dein Traum ist nicht so wichtig. Wichtig ist das, was jeden Tag passiert. So, das ist ein bisschen, um diesen Druck rauszunehmen.
Du hast, also schwierig wird es ja auch dann, wenn man, und das kann man ja ganz selten sich isoliert betrachten, wenn andere plötzlich so an einem vorbeirauschen. Also so ging es mir, ich war dann Anfang 20 und hatte das Gefühl, alle haben einen Plan. Ich habe immer noch irgendwie in der Gastronomie rumgejobbt und dies und das gemacht und hatte ein paar Interessen, aber ich konnte das überhaupt nicht kanalisieren. Und ich sah nur voller Neid, ist jetzt kein typisches Gefühl, aber so weißer Neid meinetwegen. Ich hab's den Leuten ja gegönnt, aber die hatten alle irgendwie einen Plan. Auch wenn es niemals mein Plan gewesen wäre. Aber ich habe gedacht, wo habt ihr das her, diese Gewissheit? Und das kann dann ja schon dann irgendwie ein bisschen in Panik versetzen, dass man so denkt, okay, ihr seid viel weiter und ich hänge jetzt hier und weiß nicht so richtig, wie es weitergehen soll. Hast du denn immer gewusst, dass die Musik dich tragen wird?
Also, dass die Musik mein Lieblingsort ist, das wusste ich immer, ja. Aber ob sich das dann übersetzen lässt in so eine bürgerliche Sache, wie dass man damit seine Miete bezahlen kann, das stand in Sternen. Und das ist meiner Meinung nach bis heute eigentlich war auch ein Riesenglücksfall. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das verdient habe oder so, ob man das so sagen kann. Da muss ganz vieles auch vom Timing her stimmen, dass das dann so passiert. Also das eine hat mit dem anderen nichts unbedingt was zu tun, das möchte ich damit sagen. Also wenn man Musik machen möchte, dann sollte man es tun, auch wenn die Antwort ist, ja, du wirst dein Leben lang Musik machen, aber weißt du was, in deinem Keller mit deinem besten Freund und kein Schwein wird sich dafür, und wenn du dann sagst, ja genau, das finde ich aber auch gut, dann kannst du Musik machen. Wenn dein Ziel aber ist, berühmt zu sein, das ist eine ganz andere Frage. Dann ist vielleicht Musik nicht mehr unbedingt der richtige Weg. Ja.
Hättest du denn so einen Plan B für dein Leben gehabt jetzt? Also wenn das mit der Musik, es hat ein bisschen gedauert, aber dann auch da wieder ging es dann, hat es dann diesen Flow bekommen? Gab es diesen Moment, dieses erste Album von dir, das du selbst veröffentlicht hast? Und dann ging es ja wirklich ziemlich, ich würde auch sagen, beständig. Du hast irre Chancen bekommen. Und hast sie gut genutzt und hast dich ziemlich schnell behauptet. Also es gab ja dann auch richtig so internationale Erfolge. Man kann das auch gut sehen, was die Alben so angeht. Erst Deutschland, dann Deutschland, Schweiz, dann Deutschland, Schweiz, Österreich und Frankreich und so weiter. Also es wurde auch immer größer. Das muss ja ein tolles Gefühl gewesen sein.
Ja, das war großartig, natürlich. Ich hatte auch wahnsinniges Glück. Ich hatte einen Manager von Anfang an, Patrick David, erkannt hat, dass ich frei sein muss. Also ich bin zum Beispiel schon seit vielen Jahren, ich habe keine Verträge mehr, ich bin ganz frei, ich bin künstlerisch komplett frei, ich habe auch kein Publishing mehr, nichts mehr. Und das ist, ich kenne niemanden, der das hat. Also der hat das für mich so gebaut, weil er mich erkannt hat in meinem Charakter. Er hat sofort gesehen, oh nein, wenn wir die zu sehr lenken, dann macht die Dummheiten, dann wird, ja, verliert sie irgendwie die Kraft, die sie vielleicht hat. So. Ja, das Glück muss man auch haben. Ich meine, ich hätte da auch andere Menschen kennenlernen können. Ich hätte es auf eigene Faust machen können. Das wäre sicher nicht gut gegangen. ja, also ich finde, je älter ich werde, je mehr sehe ich, was für ein Zufall das alles auch war. Also obwohl ich anerkenne, dass du in mir eine Qualität siehst und ich glaube auch, dass ich sie auf, also ich habe sicherlich viel Talent und so, und das kann man auch messen, es ist nicht alles nur eine Frage von Geschmack oder so, sicher nicht, aber ich hatte auch sehr viel Glück Und ich glaube, jeder von uns, der an einem Mikrofon sitzt und in solchen Sendungen ist, hatte vor allen Dingen sehr viel Glück. Und das beginnt schon mit dem Elternhaus, mit dem Land, wo man herkommt und alles. Das ist alles, gehört da alles rein.
Und jetzt erinnere dich an deinen Großvater?
Ja, an den Radiomann.
Der sich ganz schön viel selbst erarbeitet hat.
Ja,
und
genau.
Der saß irgendwann am Mikrofon, der mag auch Glück gehabt haben, dass er nicht ums Leben gekommen ist.
Das
aber
stimmt.
Er hat sich irre viel erarbeitet.
Ja, genau. Und hier wieder muss ich dann anerkennen, dass ich aus diesem Schwarm komme und dass es viele andere vor mir waren. Oder meine Mutter, die am Wahlrecht in der Schweiz so lange gekämpft hat, erst 1971 durften die Frauen abstimmen bei uns. Also meine Mutter war 26, als sie zum ersten Mal abstimmen durfte. Die haben das alles vorbereitet. Und jetzt laufe ich hier auf diesem roten Teppich. Wenn man ein bisschen jünger ist und gerade in meiner Industrie, wird man schnell ein bisschen selbstsüchtig. Das gehört auch ein bisschen dazu, sonst macht es auch keinen Spaß. Aber wenn man ein bisschen älter wird, dann sieht man das schnell. Dass das natürlich, dass wir auch alle ein bisschen Figuren sind auf einem Schachbrett. Und wenn man als Springer beginnt oder als Läufer oder als Königin, ist schon mal, hat man mehr Möglichkeiten, als wenn man der kleine Bauer vorne ist. So.
Zwei Songs spielen wir noch, die du ausgesucht hast. Kann ich nicht aussprechen. Barat würde ich mir jetzt noch zutrauen, aber wie der Song heißt, Sheikh, weißt du? Sheikh
Shanger.
Danke.
Sheikh Shanger, ja.
Ja?
Ja.
Welche kleine Geschichte gehört zu diesem Lied?
Also, hier befinden wir uns im Jahre ungefähr 2002. Meine Familie, also mein Vater wurde versetzt nach Teheran in den Iran, damals als Botschafter. Das war auch eine spezielle Situation, weil die Schweiz damals die amerikanischen Interessen vertreten hat, weil die Amerikaner nicht mehr im Land sein sollten. Und so war ich viel bei ihm. Es war genau diese Jahre, die du auch beschrieben hast. Ich habe in vielen Restaurants gearbeitet, ich habe hier ein Studium angefangen, dann da, alles immer wieder abgebrochen. Und war dann viel bei ihm, eigentlich so ein bisschen wie so in einer Art komischen Kur oder so.
In Teheran.
Und dann hatte ich die Idee mit meinem Vater zusammen, der ja eigentlich auch Musiker, also der wollte eigentlich Musiker werden. Und dass wir eine Art Festival machen in der Botschaft, weil im Iran ist es nicht unbedingt erlaubt, Konzerte zu geben. Also es ist nicht erlaubt, Konzerte zu geben, außer in so ganz rituellen, religiösen Kontexten. Und wir dachten dann, komm, wir machen doch bei uns in der Schweizer Botschaft ein Festival, weil da ist Schweizer Recht, da wäre das möglich. Und dann habe ich angefangen, die iranische Musikszene, ich habe versucht, Kontakte zu knüpfen, weil ich war natürlich gerade an so einem Ort, gibt es ganz viele, also gerade an Orten, wo es Kunst nicht geben darf, gibt es Kunst. und dann... In Iran läuft das so, dass man dann das mal so jemandem sagt und dann auf einmal ruft jemand an und dann trifft man andere Leute. Und dann innerhalb von kurzer Zeit hatten wir so ein Line-up zusammen von verschiedenen Bands und dann haben wir wirklich so ein abendfüllendes Konzert mit 4, 5 verschiedenen Acts zusammengestellt. Und diese Band Barat war nicht da, aber ich habe sie, also von ihrer Musik kennengelernt, auf der Suche nach diesen Musikern und Musikerinnen, die dann gespielt haben. Mhm. Und dieses Sheikh Shanger, dieses Lied, das ist ein sehr berühmtes Lied im Iran und es ist eigentlich so ein bisschen die, es versucht so einen Windgeist anzurufen und sich durch dieses Aufrufen, Anrufen dieses Windgeistes, dass man sich dadurch so geborgen fühlt und also haben die mir das erklärt und auch vielleicht Schmerz loslassen kann. Also es hatte so etwas sehr, auch ein bisschen etwas Mystisches. Ja, das möchte ich hören.
Hörbar at radio1.de lautet unsere E-Mail-Adresse, wenn Sie uns schreiben möchten. Zu Gast ist heute Sophie Hunger, die Sängerin, Songwriterin und Romanautorin. Und jetzt in diesem letzten Part unseres Gespräches würde ich dich gerne um zwei Fantasieleistungen bitten. Eine Fantasieleistung geht zurück in dein 23. Lebensjahr.
Okay.
Oder meinetwegen auch dein 24. Lebensjahr. Und du merkst, ja, die Musik ist deine Geliebte, dein wichtigster Bezugspunkt. Aber du machst sie eben mit deinen Freunden und Freundinnen im Keller. Mhm. Und es funktioniert nicht. Mhm. Du musst dir was anderes für dein Leben überlegen. Mhm. Und jetzt würde ich dich einfach bitten, dass du mir einen gefakten Rückblick gibst. Du bist jetzt 24 und dein Leben, machst noch im Keller Musik, aber eigentlich ist dein Leben jetzt anders verlaufen, nämlich wie?
Ja, ich vermute, ich hätte weiter in der Gastronomie gearbeitet, hätte mir vielleicht sogar überlegt, eine, wie man das so macht, eine Ausbildung zu machen.
Was für eine Ausbildung?
In der Gastronomie als Kellnerin, also oder als, weiß nicht, was ist.
Irgendjemand hätte dann gesagt,
cooler Kind.
Hotel, du musst Hotel mit deinem ganzen, du hast so viele Sprachen, fünf Sprachen, sechs Sprachen.
Genau, Hotelfachschule in Lausanne.
So.
Ja.
Dann wärst du nach Montreux vielleicht?
Vielleicht wäre ich nach Montreux gegangen und ich hätte dann die Musiker, wäre dann Gastgeberin gewesen der Musiker, die gekommen wären und ich hätte dann, wäre speziell sensibilisiert gewesen auf ihre Bedürfnisse und auf ihren Kontext, hätte vielleicht hin und wieder Miles Davis aufgelegt oder Nina Simone.
Das hätte sich rumgesprochen und du hättest irgendwann, wenn jemand an dich herangetreten hätte, gesagt,
wenn ich ganz betrunken gewesen wäre, hätte ich plötzlich das Mikrofon genommen und angefangen genau. zu skaten.
Ja, genau. Und vielleicht genau, in der Hotelbar hättest du dann hin und wieder gesessen und dann hätte dich jemand angesprochen, hätte gesagt, Frau Hunger, wir beobachten, was Sie hier machen und Sie machen das so gut und die Musikerinnen und Musiker fühlen sich, sind so gerne, wollen Sie nicht ein Musikhotel oder Musikerhotel eröffnen in Montreux?
Ich hätte gesagt, nein, das möchte ich nicht, weil das, was mir am gefallen hat am Kellnersein, war so dieses Leben im Schatten, in den Zwischenräumen, in so dieses geheime Ausspionieren der anderen, wie sie leben.
Wirklich, das hatte ich, also die Gastronomie war für dich, du hast Menschen bedient, aber dabei auch gleich beobachtet und dann Psychogramme erstellt, oder wie
ja,
würdest du sagen?
Ich würde behaupten, dienen hat immer was mit Ausspionieren zu tun. Das ist so so ein Spähen und ein Auskodieren der Welt auf so eine ganz fiese Art und Weise. Man denkt, man bekommt jetzt einen Kaffee serviert, aber eigentlich wird man belauscht.
Aha, okay. Gut, und dann die zweite Fantasieleistung, die ich mir von dir erhoffe, ist, sagen wir mal jetzt in 15 Jahren.
Ja.
Wie ist dein Leben?
Oh, also ich hoffe, dass in 15 Jahren sich die Wogen ein bisschen geglättet haben.
International politisch?
Ja, dass diese alten, egozentrischen, vulgären Männer verschwunden sind. Dass ganz global gesehen Frauen viel mehr Teilnahme haben an machtpolitischen Prozessen und dass automatisch dadurch sich die Wogen glätten.
Auf jeden Fall.
Und es wieder mehr darum geht, das Leben zu beschützen und es gedeihen zu lassen. Wie unser wunderbarer Garten, von dem wir jetzt so viel gesprochen haben. Ja, weil das ist das, was wir können.
Das ist doch, finde ich, eine sehr, sehr gute Zukunftsvision, hoffentlich Perspektive und finde ich auch ein guter Abschluss für unser Gespräch.
Ja, aber wir müssen uns auch daran erinnern, dass es nicht vom Himmel fallen wird, sondern was wir das herstellen müssen. Wir können das, ich glaube, es gibt viel mehr Menschen, die genau das möchten und jetzt muss man es irgendwie schaffen, diesen Wunsch in eine Handlung zu kriegen und dann sind wir die los. Die paar Typen.
Naja, die von so vielen Menschen unterstützt werden und gewählt werden. Ne? Also wir müssen vielleicht dann doch noch ein paar neue Gedanken pflanzen, um
ja,
im Gartenbild zu bleiben.
Aber auch gewählt werden, weil vielleicht die anderen noch ein bisschen zu tief geschlafen haben.
Okay, also aktiver sein, vorsichtiger sein, mehr rausgehen, offensiver sein?
Ja, einfach handeln, seine demokratischen Rechte wahrnehmen. Und wenn irgendjemand auf die Idee kommt, ja, die Gerichte oder die Medien oder einfach dieses, das ist eigentlich das immer noch, wir sind immer noch in der Französischen Revolution, oder? Einfach diese ganz wichtigen grundsätzlichen Prinzipien der Demokratie an, irgendwie zu versuchen aufzuweichen, ganz scharf zu antworten. So. Nicht schüchtern zu sein damit.
Gut. Das war jetzt ein noch besseres Schlusswort. Du hast völlig recht, das noch hinterher zu schieben. Das war's, Sophie. Treffen wir uns in 8 Jahren wieder?
Ja, unbedingt. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für
dieses schöne Gespräch. Mal sehen, wie sehr sich dann die Realität schon an deine Perspektive angenähert hat. Vielleicht sind wir da schon. Wer weiß, who knows.
Yes. Danke vielmals. Tschüss.
Ich danke dir. Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.